Ja, das ist die Thematik. Da sind wir jetzt schon. 70 Jahre Staat Israel, wozu? Warum gibt es überhaupt Israel? Warum dreht sich die ganze Welt um dieses Volk, um diese Nation, um diese Hauptstadt Jerusalem? Apropos Jerusalem, warum wird diese Stadt Jerusalem genannt, Stadt des Friedens, Gründung des Friedens? Wo wurde der Frieden gegründet für uns? Auf dem Grund von Golgatha, in Jerusalem. Warum wird Jerusalem heilige Stadt genannt? Warum wird Jerusalem Ägypten genannt? In der Offenbarung. Warum wird Jerusalem sogar Sodom genannt? Und große Stadt? Und schlussendlich, warum wird Jerusalem wieder die geliebte Stadt sein? Das alles beantwortet uns die Bibel. Ist etwas Wunderbares. Dann gibt es Leute heute, auch Christen, man darf sich ja auch tatsächlich diese Frage stellen, es gibt Christen, die heute sagen, ach Jerusalem, das ist, oder sagen wir Israel, der Staat Israel, oder dass das Volk, das jüdische Volk jetzt wieder in Israel ist, das bedeutet nichts Großartiges. Das ist ein Zufallsprodukt der Nationen. Das hat heilsgeschichtlich keine Bewandtnis. Stimmt das wirklich? Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben aus dem Hesekiel-Buch, Kapitel 36. Da haben wir den Drei-Punkte-Plan Gottes mit Israel, mit dem jüdischen Staat und mit dem Volk. Ein Drei-Punkte-Plan. Die Nationen haben ja auch ihre Ratschlüsse, aber die Bibel sagt, der Ratschluss der Nationen kommt nicht zustande. Das merken wir auch, nicht wahr? Aber mein Ratschluss, der kommt sehr wohl zustande. Und da sagt Gott in seinem Drei-Punkte-Plan über den Staat Israel in Hesekiel Kapitel 36, Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Das ist das Erste, was er tut. Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, der Staat Israel heute, das ist ja ein säkulares Volk. Die glauben ja gar nicht an Gott. Ja, steht ja auch nicht hier, dass die glauben müssen. Hier steht nur, dass Gott in seiner Souveränität die Juden aus allen Ländern, in denen sie zerstreut sind, wieder sammelt und zurückbringt. Und dieser erste Punkt hat dann einen zweiten Punkt zur Folge, nämlich die Bekehrung. Die kommt danach. Es heißt dann einen Vers später, in Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten werde ich euch reinigen. Ah, da haben wir schon. Zuerst wird also ein Volk gesammelt aus allen Nationen in, früher hat man gesagt Palästina, ja, im Land Israel, im Unglauben. Ja, das ist biblisch. Das ist gar nicht unbiblisch. Ben-Gurion, man kann nicht sagen, dass er im neutestamentlichen Sinn gläubig gewesen wäre. Theodor Herzl, der Mitbegründer des jüdischen Staates, ja, der war nicht gläubig in dem Sinne. In unserem neutestamentlichen Sinn wiedergeboren. Das waren alles Weltmenschen, Sozialisten zum Teil, Kommunisten zum Teil. Die Kibbuzim, sie sind ja so entstanden. Ungläubig. Ungläubiger Zustand. Mit dem Gott Israels wollen wir gar nichts zu tun haben. Und trotzdem hat Gott sie gesammelt. Und das Zweite kommt, sie werden sich bekehren. In der großen Trübsal allerdings erst. Ja? Wenn die große Not über sie kommt, das antichristliche Reich, dann werden viele zu Gott rufen und werden sich in dieser Zeit bekehren. Das wird wahrscheinlich nach unserer Erkenntnis nach dem Gemeindezeitalter sein. Also die Gemeinde ist dann entrückt. Dann kommt ihre Bekehrung. Und dann kommt drittens Der dritte Punkt, Vers 26, also noch einen Vers später. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ist das nicht wunderbar? Sammlung, Bekehrung, Wiedergeburt. Genau die Reihenfolge, wie wir sie auch heute individuell, ganz persönlich erleben. Ja? Gott berührt unser Herz. Wir dürfen uns bekehren und wir bekommen den Heiligen Geist und werden von Neuem geboren. Wunderbar. Also wissen wir schon, 70 Jahre Staat Israel, wozu? Zum Teil habe ich es eigentlich schon beantwortet. Ja, zur schlussendlichen Erlösung des jüdischen Volkes. Aber das ist ja nicht alles, das hat ja einen Sinn. Das hat ja einen Zweck. Das hat ja ein Ziel. Und darauf werden wir jetzt im Folgenden kommen. Das hier sind zwei Aussagen von Ben-Gurion, ist bekannt, nicht? Ben-Gurion. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Eine gute Aussage. Und dann hat er noch etwas gesagt, und zwar bei der Staatsgründung am 14. Mai 1948, als er den jüdischen Staat ausrief und die ganze Welt gebannt und gespannt am Radio saß, ich glaube, Fernsehen gab es noch nicht zu diesem Zeitpunkt, und die arabische Welt, die stand schon im Krieg mit diesem jungen jüdischen Staat, weil die Engländer, die damals das Mandat hatten, waren dabei, sich aus Palästina, so sagte man es eben damals, zurückzuziehen, und dann wollten die arabischen Nationen dieses Baby Israel gerade vernichten, diesen Embryo Israel gerade vernichten, ins Mittelmeer werfen. Und an diesem Abend, am 14. Mai 1948, das sind jetzt 70 Jahre her, 70. Geburtstag Israels, sagte Ben-Gurion eben das: 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Die haben ja immer gebetet, die Israelis, wo sie auch waren, ob die in Polen gewesen sind oder in Russland oder in Amerika. Die haben ja ständig gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Das war ihr Gebet, das war ihre Erwartung. Und das dauerte fast, nicht ganz, aber fast 2000 Jahre. Und jetzt sagt, am 14. Mai 48, sagt David Ben-Gurion, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Ihr Lieben, das erfahren wir auch persönlich. Wir haben manchmal Gebete und wir denken, ja, wo ist denn Gott? Vielleicht beten wir für jemanden, der uns am Herzen liegt, Kinder oder Eltern oder Bekannte. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der war Pianist auf dem Traumschiff, jahrelang, ja, Waldemar Grab, wir hatten ihn eingeladen zur Osterkonferenz. Ja, der hatte einen Freund, der hatte, ich weiß nicht wie viele Jahre oder Jahrzehnte bald, für ihn gebetet. Und da ist nichts passiert. Und dann hat er aufgehört zu beten. Und er hatte aufgehört ein paar Jahre und auf einmal bekehrt er sich. Wenn Gottes Stunde kommt, also geben Sie Ihre Hoffnung niemals auf. Ja, wenn Gottes Stunde kommt. Und das hat Israel eben auch erfahren. Nun ist es geschehen, wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Stellen Sie sich mal vor, so rund um die Staatsgründung Israels damals 1948, obschon die Juden gerade aus dem Holocaust kamen, die waren ja dezimiert, über 6 Millionen Juden sind bestialisch umgebracht worden. Der Zweite Weltkrieg war gerade mal 3 Jahre vorbei. Und jetzt waren die ja mit keiner großartigen eigener Kraft da in diesem Land und haben es versucht, urbar zu machen. War ja alles verseucht oder Wüste oder Malaria verseucht, wegen dem Sumpfgebiet um See Genezareth herum. Und dann die Engländer, so hat man es später dann festgestellt, die haben es den Juden dann auch nicht so leicht gemacht. zurückzukehren in ihre Heimat. Ja? Ich erwähne nur, Sie kennen die Geschichte von diesem Schiff Exodus. Ja? Das ist nur ein Beispiel für viele Beispiele. Und dann waren diese arabische Übermacht, die waren ja 100 oder ich weiß es nicht, aber mindestens 100, wenn nicht 1000-fach überlegen an Zahl und auch an Waffen. Aber was hat Ben-Gurion gesagt? Wenn Gottes Stunde kommt, kann ihm nichts widerstehen, keine Macht der Welt. Dann passiert das, was er in seinem Wort gesagt hat. Und eines Tages, das ist unsere Hoffnung, wird sich der Himmel auftun und Jesus Christus wiederkommen. Also, wir haben jetzt 70 Jahre Staat Israel, Geburtstag, könnte man sagen. Und das möchte ich hier auch ganz deutlich erwähnen. Wir sind keine Israel-Fanatiker. Wir wissen, dass das jüdische Volk, die sind genauso böse wie die Österreicher. Nein, sagen wir besser wie die Deutschen. Ja? Das können wir besser verstehen. Besser wie die Deutschen. Oder wie die Amerikaner. Ja? Nicht schlechter und nicht besser. Die betrügen und werden betrogen, wie jedes andere Land auch. Ja? Und wir sagen nicht, wie es manche gibt, die denken, in Israel sei alles heilig. Jeder Stein sei da irgendwie heilig. Ja? Nein, ganz und gar nicht. Die machen auch Fehler und sie sind ungläubig. Und manchmal ist sogar der Talmud ist schlimmer als der Koran. Schlimmer als der Koran. Der Koran, der verehrt Jesus, auch wenn er ihn nicht als Gott erkennt. Aber im Talmud stehen die schlimmsten lästerlichen Dinge über Jesus Christus. Also nie auf Kosten der Wahrheit leben. Ja, die Wahrheit steht immer oben an. Und dennoch, wenn Gott dieses Volk nicht aufgegeben hat, ja, wer bin denn ich? Wer sind denn wir, dass wir Israel meinen, aufgeben zu können? Ja? Und darum die Frage, ja okay, dieses Volk ist nun wieder da, der Staat existiert jetzt 70 Jahre, aber wozu? Warum? Wofür? Und um das zu erklären, mache ich mit Ihnen jetzt eine Reise. Und zwar zurück in die Geschichte, wie es zur ersten Rückführung der Juden und zum Staat Israel kam und wozu. Sie wissen ja, das jüdische Volk war schon einmal in der Zerstreuung, und zwar in der babylonischen. Ja? Das jüdische Volk hatte den wunderbaren Tempel, den Tempel Salomos, ein Prachtbau. Ich hatte kürzlich, war ich an einer Art Gemeindebibelschule, und ein Lehrer sagte dort, er hat da recherchiert, und er sagt, der Tempel Salomo damals hat umgerechnet ungefähr 11 Milliarden Euro gekostet. Der war ja pur Gold. Unglaublich, mit Perlen und Säulen und Marmor und allem drum und dran und die kostbaren Gewänder der Priester und Hohepriester und. Aber das jüdische Volk ist abgefallen. Ja, sie sind Bündnisse eingegangen mit Nationen und so weiter und so fort. Und dann hat Gott gesagt, ja okay, so geht das nicht weiter. Ich muss euch züchtigen, aber nicht aufgeben. Das sind zwei Sachen. Das macht er mit uns ja auch. Manchmal führt er uns schwierige Wege, die uns helfen, wieder zurückzukommen. Ja? Aber er gibt uns nie auf. Wer einmal wiedergeboren ist, wird wiedergeboren sein, bleiben. Und Gott wird immer sein Vater sein. Und darum hat Gott damals gesagt, ich werde euch in die babylonische Gefangenschaft führen, unter Nebukadnezar. Sie kennen die Geschichte, ja? In der Bibel. Aber er hatte eine Klausel, Gott hat eingefügt, ich werde euch nicht für immer in die babylonische Gefangenschaft führen, dass ihr euch da als Volk auflöst und dann nicht mehr existiert und dann ist fertig, Ausschluss und vorbei. Nein, 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 er sagt, 70 Jahre. 70 Jahre. Und ich lese Ihnen das hier, Jeremia Kapitel 29, 10, denn so spricht der Herr. Sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Er sagt nicht, Gott sagt nicht, wenn ihr 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft seid, das sagt er nicht. Er sagt, wenn für Babylon 70 Jahre voll sind? Was wird er damit sagen? Wenn Babylon 70 Jahre lang Weltmacht ist, dann ist Schluss. Dann hole ich euch zurück. Das ist eine spannende Sache. Die gucken wir uns an. 614 vor Christus nahmen die Babylonier das Assyrische Reich ein, also die Hauptstadt Assur. Sie kennen Assyrien, das war eine Weltmacht. Die haben die 10 Stämme Israels, das Nordreich Israels, gefangen, weggeführt. Die haben dann auch versucht, zur Zeit von dem König Hiskia Jerusalem einzunehmen. Das ist ihnen aber nicht gelungen, weil Gott das nicht wollte. Und die Assyrer galten als mit das grausamste Volk, das es überhaupt jemals gab. Das ist brutal, wenn man diese Geschichte mal liest, was die mit den Menschen gemacht haben und wie die Leute unterdrückt haben, wollen wir gar nicht erwähnen. Auf jeden Fall, die Babylonier wurden stärker und mächtiger und sie machen einen Krieg gegen Assyrien und 614 vor Christus nehmen sie die Hauptstadt Assyriens, nämlich Assurs, ein. Dann, 612 vor Christus, nehmen sie die Metropole Ninive ein. Ja, das war eine zweite große Metropole. Sag mal, was ist die zweitgrößte Stadt in Österreich? Linz oder? Graz? Wie? Graz, sagen wir mal Graz. Ja? Nehmen wir an, die Feinde, die nehmen Wien ein und 2 Jahre später nehmen sie auch noch Graz ein. Ja? Immer mehr, immer ein Stück mehr. Aber 609 vor Christus, und das ist das eigentliche Fixdatum, 609 vor Christus, die Assyrer haben sich nochmal aufgelehnt gegen die Babylonier und 609 vor Christus in Haran eroberten oder gewannen die Babylonier auch die letzte Schlacht gegen Assyrien und besiegten den letzten assyrischen König. Und damit, 609 vor Christus, war Babylon jetzt alleinige Weltmacht. Ja? Anstelle von Assyrien. Haben wir verstanden? Gut. Aber dann, 539 vor Christus, ein anderes Volk wurde mächtiger und mächtiger, größer und größer, und das waren die Perser. Und 539 vor Christus besiegten die Perser Babylon, das ganze babylonische Reich. Wo steht das geschrieben? Ich habe es da, glaube ich, erwähnt. Wie steht es da? Nee, steht da nicht. Daniel. Daniel Kapitel 5. Belsazar, ja. Die Handschrift an der Wand. Mene, Mene, Tekel, Upharsim. Upharsim. Persisch, Persien. Du bist gewogen und gewogen, Babylon, und für zu leicht erfunden worden. Und in derselben Nacht kamen die Babylonier, nahmen die Hauptstadt ein und töteten den König Belsazar. Und jetzt war, 539 vor Christus, war Persien Weltmacht anstelle von Babylon. Ja, und da haben wir es ja, eine Rechnung können wir ja machen, ne? 609 minus 539 sind 70 Jahre. Ja? Oder 609 minus 70 sind 539. Sehen Sie, das ist Wort Gottes. Was hat Gott gesagt? Was hat er gesagt? Wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen. Liebe Geschwister, da kriege ich weiche Herzen, weiche Knie, da kriege ich Gänsehaut. Da sage ich mir, was ist das für ein Gott? Was haben wir für einen herrlichen Herrn? So perfekt, so auf dem Punkt, so treu, so zuverlässig. Er hätte doch Grund gehabt, die Israeliten ganz zu verwerfen. Nein, züchtigen ja für eine Zeit. Dann stelle ich euch wieder her. Und dann in der Zeitenwende 539, 38 vor Christus, der König von Persien hieß Kyros oder auch Kores, je nach Bibelübersetzung bedeutet dasselbe, Kyros oder Kores. Und Der tut dann etwas ganz Wunderbares. Dieser Mann erlaubte auf einmal den Israeliten, ihr dürft aus der babylonischen, einstmals babylonischen Gefangenschaft, ihr dürft zurück in eure Heimat. Ja, wo hat er das her? Stellt euch das mal vor. Was ist das für ein König? Der auf einmal sagt, Schluss, aus, vorbei, ich bin jetzt Weltmacht, ich erlaube euch, Mensch, geht doch zurück. Nehmt Jerusalem wieder ein, baut Jerusalem wieder auf, baut den Tempel wieder auf. Ich gebe euch noch Geld dafür. Wehe, euch widersteht einer. Ihr dürft die Mauer wieder bauen um Jerusalem herum. Ihr dürft das Land wieder besiedeln, wieder fruchtbar machen. Das war ja ein bisschen brach gelegen, etc., etc. Die Juden dürfen zurückkehren. Wer stand dahinter? Und warum, wozu? So spricht der Herr zu Kyros. Liebe Geschwister, so spricht der Herr. Ich sage jetzt mal ein bisschen witzig, aber nicht ohne Nebengedanken. So spricht der Herr zu Trump. So spricht der Herr zu Putin. So spricht der Herr aber nicht zu Merkel. Nein, wir lesen das. Also, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten. Was sagt er zu diesem Mann? Der kennt Gott überhaupt nicht. Das ist ein Herrscher von einem Weltreich. Ich sag mal, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und er sagt, Gott, du bist mein Gesalbter. Das klingt ja schon messianisch. Dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten. Gott ist es also, der ihm die Weltmacht gegeben hat. Und auch die Siege, die er sich wahrscheinlich selber zugeschrieben hat. Und das war ja Gott. Um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Und jetzt kommt der Grund, warum. Um Jakobs meines Knechtes und Israel meines Auserwählten willen. Nur darum mache ich dich zum Weltherrscher und gebe dir Siege und werf dir die anderen Völker unter und gebe dir das babylonische Reich nur für Jakob, sprich Israel. Nur deshalb. Um Jakobs meines Knechtes und Israel meines Auserwählten willen habe ich dich bei deinem Namen gerufen und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Herrlicher Gott, ja? Er hat alles in der Hand. Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. Jetzt habe ich ein schönes Bild hier gefunden. Gucken Sie mal. Im Hintergrund. Das ist eine Münze, eine, ich glaube, halbe Schekelmünze, hat irgend so ein Tempelinstitut in Israel herausgegeben, weil Trump ja jetzt eben Jerusalem anerkannt hat als Hauptstadt und wäre ja sogar dafür, wenn es mal zu einem Tempel käme und so weiter und so fort. Und da haben gerade diese frommen Israeliten, die orthodoxen Israeliten oder eine Gruppe davon, die haben gedacht, Mensch, das ist ja eine Parallele zu Kyros. Ja? Und da haben die, im Hintergrund ist der Kyros, und im Vordergrund ist der Trump. Und da steht ja dann noch, Kyros, Balfour, da kommen wir noch drauf, Trump. Unwahrscheinlich. Also, wenn wir jetzt mal die Parallele ziehen, Gott machte einen heidnischen Herrscher groß, damals Kyros. Er machte ihn zu seinem Werkzeug, er gab ihm die Weltmacht, alles um Israel willen, wegen seiner göttlichen Treue wegen. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund. Nicht bloß einfach so um Israels willen, sondern um des größten Juden willen aller Zeiten. Und das ist der Messias, Jesus Christus, der aus diesem Volk kommen soll, der in diesem Volk geboren werden soll als Erlöser für die ganze Welt. der auch wiederkommen wird. Ja? Um des Willen verwirft Gott das jüdische Volk nicht. Und wenn sie noch so schlimm sind. Er hat gesagt, aus diesem Volk kommt der Same. Aus diesem Volk kommt der Immanuel. Aus diesem Volk kommt der Erlöser der Welt. Und nichts und niemand wird diesen Plan mir zunichte machen. Nicht mal die eigene Sünde des Volkes. Hat er ja alles schon gewusst, als er sie erwählt hat. Gott hat dich oder mich erwählt, obwohl er weiß, wie blöd wir sind, oder? Ja. Dass wir, wie oft patschen wir noch in die Matsche und so weiter und sind nicht so, wie wir sein sollten. Und Gott hat es trotzdem getan. Der Jesus konnte dem Petrus sagen, Satan hat dich begehrt. Das habe ich immer schon gewusst. Und du wirst aber noch tief durch den Schlamassel da kommen, ja, und mich sogar verleugnen. Und trotzdem, ich habe für dich gebetet. Dass dein Glaube nicht aufhört. Also um Jesu Willen ist dieses Volk erwählt. Gott bewegt Weltreiche und Weltherrscher, bis hin übrigens zum Kaiser Augustus, auch schon Pharao. Ja, gehen wir mal ganz zurück. Das jüdische Volk ist ja in Ägypten eigentlich erst zum Volk geworden, nicht wahr? Vorher war es ja nur eine Familie, Jakob da und die paar Söhne, über 70 Leute. Und dann sind die nach Ägypten gekommen und da wurde es ja zum Volk. Und da war der Pharao und was will der? Der will Israel umbringen, der will sie ausrotten. Alle Söhne der israelitischen Mütter müssen in den Nil geworfen werden. Dahinter stand ja der Gedanke Satans, ich muss die Söhne Israels vernichten, damit der Messias eben nicht geboren wird. Das Volk muss weg. Ja, das Volk muss weg. Ausgelöscht werden. Und Gott in seiner Souveränität, der gebraucht den Pharao und zufällig ist da die Prinzessin, wie im Märchen, ne? Sagt zu ihren Freundinnen, komm, wir gehen mal baden oder was, ja, im Schilf, schön, gucken da, planschen vielleicht ein bisschen und auf einmal, was ist das? Im richtigen Moment, die ist gerade da, im richtigen Moment kommt das Körbchen da, geschwommen. Die holt das an Land. Ja, da kann doch nur einer planen, sowas. Und jetzt muss der Pharao, Gott hat auch Humor, ne? Jetzt muss der Pharao, der die Jungs Israels umbringen will, die Buben, der muss jetzt den Mose aufnehmen und in seinem Haus großziehen. Also, was ist das für ein herrlicher Gott? Und das geht durch die Geschichte, das geht durch die ganze Geschichte bis zum Kaiser Augustus. Der Kaiser Augustus, ja was will der, dem geht es nur, wie unseren Regierungen heute auch noch, um die lieben Steuern, ne? Er hat gesagt, wie kann ich mehr Steuern gewinnen hier von meinen Völkern und so. Und dann müsst ihr erstmal alle Juden und auch in den anderen Ländern war das gang und gäbe, die müssen in ihren Heimatort zurück, da müssen sie sich eintragen, da wird registriert, was sie für ein Land besitzen. Da wird abgemessen, wie groß das Land ist und wie ihre Besitztümer, ob sie noch Häuser haben oder nicht. Und dann werden danach die Steuern berechnet. Und das war der Grund, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Sonst wäre nämlich in Nazareth geboren. Denn Maria und Josef, wo wohnten die? In Nazareth. Und die haben keine, also ich lese das jedenfalls nicht in der Bibel, dass die Anstalten gemacht hätten, wir müssen doch hier, der Prophet hat doch gesagt, Jesus, der Messias wird in Bethlehem geboren und wir hocken hier noch in Nazareth. Ja? Gott schickt doch keinen Engel. Gott schickt keinen Engel zu Maria und Josef, dass er sagt, du hör mal, kennt ihr meine Worte nicht? Nun zieh mal los, Mensch! Nein, er gebraucht einen weltlichen Politiker, eine Weltmacht. Pax Romana, ja? Schengener Abkommen in der damaligen Zeit. Man konnte frei reisen und in dieser Zeit wird der Apostel Paulus geboren, der größte Missionar aller Zeiten, weil er eben Römer, auch Römer war. Er war ja Jude und Römer und er konnte frei reisen. Perfekt auf den Punkt gebracht, damit der Erlöser geboren werden kann. Als aber die Zeit erfüllt war, Kaiser Augustus, Römisches Reich, Pax Romana, offene Grenzen, ja, relativer Frieden, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Nach der Verwerfung des Messias, Sie kennen die Geschichte, die Evangelien, Jesus lebte in Israel, er wirkte in Israel, er bekannte in Israel, wer er ist. Man hat ihn verworfen, man hat ihn nicht angenommen. Und da hat Gott wieder sagen müssen, okay, der Tempel wird wieder zerstört. Und ihr werdet, wie in der babylonischen Gefangenschaft, wieder in alle Welt zerstreut. Also über Babylon hinaus. Es war ja dann auch so, übrigens, ich habe hier eine interessante Statistik, stellt euch mal vor, das war immer der gleiche Tag. Am 9. Av 586 vor Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört durch die Babylonier, durch Nebukadnezar. Und das war für die Israeliten ein Trauerfeiertag, der jedes Jahr zelebriert wurde. Immer am 9. Av trauerten die, fasteten die aus Trauer der Zerstörung am 9. Av. Und am 9. Av 70 nach Christus, am 9. Av, genau das, da muss ich noch was zu sagen gehabt haben, ja, wird der Tempel wieder zerstört. Und dann am 9. Av 135 nach Christus noch einmal durch Hadrian. Weil, warum? Weil Jesus hat gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und Hadrian hat dann den Tempel, ein bisschen stand da noch, so Überreste, war natürlich zerstört, aber so Überreste waren noch da, und der hat den ganzen Tempelplatz hat der Mann gepflügt. Und da blieb buchstäblich kein Stein auf den anderen. So sehr, dass heute die Feinde Israels sagen, es gibt ja gar keinen Beweis, dass hier jemals ein Tempel stand. Das nehmen die als Argument. Weil wirklich kein Stein auf den anderen blieb. Unglaublich. Also, es kam wieder zur Zerstörung, es kam wieder zur Zerstreuung der Juden bis hin ans Ende der Welt. Aber Jesus Christus hat etwas gesagt, etwas ganz Wichtiges. Und ich bin so dankbar, dass es diesen Bibelvers gibt im Wort Gottes, dass das Jesus gesagt hat. Und damit ist jede Ersatztheologie, Sie wissen, was Ersatztheologie ist, ist damit über den Haufen geworfen. Ja, dass die Kirche sagt oder die Christen sagen, wir sind jetzt anstelle von Israel. Israel hat keine Bedeutung mehr, das sind jetzt wir. Ja? Und da übernehmen sie auch alle Verheißungen und so weiter, die Flüche natürlich nicht, aber die Verheißungen. Ja? Matthäus 23, 37 bis 39, da sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Ihr werdet mich von jetzt an nie mehr sehen. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Nicht mehr sehen. Stimmt das? Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Bis. Im Deutschen nur drei Buchstaben. Bis. Das reicht. Bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Also dieses kleine Wörtchen bis ist ein mächtiger prophetischer Hinweis darauf, dass Israel noch eine Zukunft hat. Es kommt der Tag, und das bildet sich in der großen Trübsal, in der Zeit der Offenbarung heraus, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sagt, wir müssen uns bekehren, wir wollen uns bekehren, sie werden gerettet. Und die werden dann sagen, Herr, bitte, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dein Reich komme, Vater unser, ja? Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Bitte komme bald wieder. Und wenn er dann wiederkommt, dann werden die Gläubigen sagen, die gläubigen Juden sagen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und seit 1948 existiert nun dieser jüdische Staat wieder. Wozu? Ich habe eben gesagt, das erste Mal in die babylonische Gefangenschaft, zurück wieder in ihre Heimat und alles wieder aufgebaut. Wozu? Damit der Messias kommen kann. Dann wurden sie wieder zerstört, wieder zerstreut. Sie werden wieder zurückgeführt in ihre Heimat. Ja? 1948 entsteht der Staat. 1967 bekommen sie Jerusalem wieder zurück. Wozu? Damit Jesus wiederkommen kann. Wir haben es ja gesagt, ich werde euch erst sammeln und dann werde ich euch reinigen. Ja, wodurch denn? Durch Jesus. In der Trübsal, wenn sie Buße tun. Jedes Volk für sich oder jeder Stamm für sich, ja, jede Familie für sich, sagt Zacharja. Und dann werde ich euch den Heiligen Geist geben, dann werdet ihr von Neuem geboren werden. Und die Parallelen, ich mache jetzt hier eine Pause, die Parallelen, das wird ganz spannend, das sage ich Ihnen. Geht ja nicht um mich, aber ich weiß, für mich ist es ganz spannend. Die Parallelen der Sammlung und der Wiederherstellung des Volkes in unserer Neuzeit seit 1948 in ihrer Heimat zu der ersten Rückführung unter Kyros aus der babylonischen Gefangenschaft zurück sind gravierend. Da kann man nur sagen, es muss derselbe Gott sein, der gleich reagiert und handelt, wie er es eben vor langer Zeit schon getan hat.